Wenn aber nicht genug Kapazitäten sind, eben bei den ermittelnden Behörden auch diese Fälle wirklich diesen mit Nachdruck nachzugehen, dann werden die Fälle einfach nicht aufgedeckt. Also ich denke, hier ist großer Bedarf. Es hat sich auch gezeigt, dass überhaupt erstmal ein Bewusstsein für diese Straftaten, Bewusstsein für Wilderei, dass das gar nicht da ist.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Leonie Weltgen, Biologin und Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim WWF Deutschland. In diesem Podcast möchte ich mit meinen KollegInnen vom Wildtierteam über aktuelle Themen sprechen, die das Zusammenleben von uns Menschen mit Wildtieren wie Wolf, Wiesent, Luchs und Elch betreffen. Zu Gast sind die unterschiedlichsten ExpertInnen aus Forschung, Landwirtschaft und Naturschutz, die mit uns diskutieren, die Situation vor Ort schildern oder berichten, wie sie sich für die Koexistenz mit Wildtieren einsetzen.
Der WWF präsentiert WWF Insider auf ein Café mit Wildtieren in Deutschland.
Guten Morgen und herzlich willkommen zu WWF Insider. Mein Name ist Leonie Weltgen. Ich moderiere diese Veranstaltung hier und bin auch im Anschluss für Fragen unter leonie.weltgen@wwf.de erreichbar. Unser heutiges Thema lautet Wilderei in Deutschland, das verdrängte Problem vor unserer Haustür. Und das hat folgenden Hintergrund. Wenn es um das Thema Wilderei geht, schauen wir meistens nach Afrika, wo Elefanten und Nashörner unter anderem durch Wilderei bedroht sind. Dabei vergessen wir jedoch, dass es auch bei uns in Deutschland regelmäßig Fälle von Wilderei gibt und auch bei uns Tierarten, wie zum Beispiel Luchs, stark und vor allem auch bestandsgefährdend davon betroffen sind. Doch meistens bleiben diese Fälle im Dunkeln und die Allgemeinheit erfährt nichts davon. Ein aktueller, sehr tragischer Fall von sogenannter Jagdwilderei, das Wort erklären wir später noch, war nun aber doch sehr präsent in den Medien. In Rheinland-Pfalz wurden zwei Polizistinnen, die Wilderer überrascht hatten, erschossen. Und hier zeigte sich, dass Wilderer ein sehr hohes kriminelles Potenzial haben und wir das Thema unbedingt in die öffentliche Wahrnehmung rücken müssen. Auch um klarzustellen, dass Wilderei nichts mit der offiziellen Jagd gemein hat. Und um die Thematik besser zu verstehen, wollen wir uns heute anschauen, welche Arten von Wilderei es gibt, welche strafrechtlichen Möglichkeiten es gibt und warum trotzdem viele Fälle auch weiterhin von Wilderei ungeklärt bleiben. Zu Gast haben wir heute zwei Jäger eingeladen, nämlich Stefan Wunderlich vom Internationalen Rat zur Erhaltung des Wildes und der Jagd, kurz CIC, sowie dem Deutschen Jagdverband. Und wir haben unseren Wildtierexperten Moritz Klose vom WWF dabei. Nun starten wir mit der Einführung in das Thema Jagd, denn es ist wichtig zu verstehen, ab wann das Töten von Tieren als Wilderei gilt und damit eine Straftat darstellt. Stefan, ich gebe das Wort an dich. Wie funktioniert die Jagd in Deutschland?
Die Jagd in Deutschland ist ganz stark reglementiert. Wir jagen in Deutschland in einem sogenannten Reviersystem. Das heißt, Jagen ist nur in einem Jagdrevier erlaubt, in sogenannten Eigenjagdbezirken ab einer Flächengröße von 75 Hektar. Oder gemeinschaftlichen Jagdbezirken, wenn die Grundstückseigentümer über kleinere Flächen nur verfügen, dann werden die quasi zusammengeschlossen. Und das Recht der Jagd wird oft verpachtet, kann aber auch selber ausgeübt werden, vor allem in sogenannten Eigenjagden. Dann sind der Staat, die Bundesforsten beispielsweise, aber auch die Landesforsten oder Kommunen als große Grundeigentümer sogenannte Eigenjagdnutzer und verpachten dieses Recht an einen Jäger, dort die Jagd auszuüben. Jagd ist sehr umfangreich geregelt im Bundesjagdgesetz oder auch in den Landesjagdgesetzen. Viele dieser Regelungen dienen dem Tier und dem Artenschutz, wie zum Beispiel Jagd- und Schonzeiten, der Elterntierschutz. Die Jagdmethoden werden geregelt im Bundesjagdgesetz, wie zum Beispiel auch ein Verbot der Nachtjagd, bis auf die Ausnahme bei unserem Schwarzwild. Grundeigentümer wie Gemeinden, Landwirte, Waldbesitzer, Staat, Bund bilden sogenannte Jagdgenossenschaften und verpachten dann das Recht zur Jagdausübung über mehrere Jahre, was ganz wichtig ist. Der sogenannte Jagdpachtvertrag regelt dann solche Dinge wie, welche Wildarten kommen vor oder wie werden auch zum Beispiel Schäden, die durch Wild verursacht, geregelt.
Okay, also für jemanden, der keine Ahnung davon hat, so wie ich, ist das natürlich schon sehr komplex, aber gibt es bestimmte Personen, die jagen dürfen oder darf theoretisch jeder Jäger werden und auch jagen?
Also prinzipiell darf natürlich jeder, der ein Interesse hat, Jäger werden. Jagen darf er deswegen noch nicht automatisch überall, einfach aus Gründen der ordnungsgemäßen Wildbewirtschaftung oder nennen es Wildtiermanagement. Wir reden von der sogenannten Hege. ist es ganz wichtig, dass das geregelt ist, auch aus Sicherheitsgründen natürlich. Nicht jeder soll irgendwie und darf überall die Jagd ausüben. Das ist stark reglementiert. Unser Reviersystem benennt einen sogenannten Jagdausübungsberechtigten, der die Jagd dann tatsächlich ausführt. Dazu ist notwendig der Jagdschein, den man nach einem Vorbereitungskurs in einer staatlichen Prüfung ablegt, dem sogenannten grünen Abitur, in dem eben Fragen der Artenkenntnis, der Wildbiologie trainiert werden in 120 Stunden Theorie, zuzüglich Praxisstunden, sind dann meistens auch nochmal 50 Praxisstunden, eine sehr, sehr intensive Schießausbildung. Und wenn das dann bestanden ist und man den Jagdschein bestanden hat, kann man sich um eine Jagderlaubnis beim Revierinhaber bewerben.
Okay, das heißt aber sozusagen, nicht jeder, der jetzt dieses grüne Abitur hat, jagt auch automatisch. Da muss man sich extra für
bewerben, richtig, genau.
Okay. Und du hattest schon von Hege gesprochen. Kannst du einmal erklären, was das genau bedeutet?
Na, Hege bedeutet, dass wir den Auftrag, den staatlichen Auftrag, den behördlichen Auftrag verfolgen, artenreiche, gesunde Wildbestände zu erhalten, Seuchengeschehen zu vermeiden oder zu bekämpfen, wie zum Beispiel aktuell mit der afrikanischen Schweinepest. Das ist der Begriff der Hege, genau.
Ich habe gerade gesehen, wir haben schon eine Frage dazu.
Wir haben zwei direkt gestellt bekommen, und zwar einmal, ob die Nachtjagd außer bei Schwarzwild verboten sei.
Richtig.
Und ob für den Jagdschein ein reines polizeiliches Führungszeugnis notwendig ist.
Ja, also dieses polizeiliche Führungszeugnis ist Grundvoraussetzung eben, um zur Jägerprüfung zugelassen zu werden und wird dann auch im Zuge der Jagdscheinverlängerung immer wieder überprüft.
Danke dir. Wir haben jetzt schon den Begriff Schwarzwild gehört. Das sind ja immer so Jägerbegriffe, die jetzt Unwissenden nicht unbedingt was sagen. Aber welche Tiere dürfen denn in Deutschland gejagt werden? Also muss nicht jedes aufzählen, aber vielleicht einmal grob zusammenfassen.
Ja, das sind also welche Tierarten in Deutschland bejagt werden dürfen, regelt das Bundesjagdgesetz. Viele dieser Tierarten, die da aufgelistet werden, sind aber ganzjährig mit einer Schonzeit belegt, wie zum Beispiel unsere Tagreihvögel, aber auch der Luchs, die Wildkatze oder der Fischotter beispielsweise. Wenn wir von Jagd reden, dann reden wir in erster Linie natürlich von unseren sogenannten Schalenwildarten, Rehwild, Rotwild, Schwarzwild, Dammwild. Da liegt so das Hauptaugenmerk drauf.
Okay, danke dir. Dann haben wir jetzt schon mal einen groben Überblick über das Thema Jagd bekommen. Ich hatte ja in der Einleitung schon erwähnt, dass es verschiedene Arten von Wilderei gibt. Und wir wollen ja über Wilderei heute sprechen. Und zwar gibt es die Jagdwilderei und auch die Artenschutzkriminalität. Moritz, ich würde dich bitten, einmal zu erklären oder zu versuchen zu definieren, was Artenschutzkriminalität ist.
Ja, guten Morgen von mir auch in die Runde. Genau, landläufig sprechen wir oder kennt man den Begriff Wilderei. Was verbirgt sich eigentlich dahinter? Also im Artenkontext, wir als Naturschutzorganisation, uns interessiert natürlich oder wir sind besorgt über Fälle, wo geschützte und bedrohte seltene Tierarten illegal getötet werden oder illegal ihnen nachgestellt wird. Und das bezeichnen wir als Artenschutzkriminalität. Im internationalen Kontext sagt man häufig auch Wildartenkriminalität. Und dahinter verbirgt sich zum einen die Wilderei, also die illegale Tötung eben von geschützten Arten, aber auch der illegale Artenhandel, also illegaler Handel mit Elfenbein, mit Teilen von geschützten Tieren. Darum geht es ja heute nicht so sehr, aber das ist tatsächlich global gesehen ein Riesenproblem. Und hier spielt Deutschland auch eine wichtige Rolle, weil durch Deutschland immer wieder Artenteile geschmuggelt werden. Allein 2019 wurden über 6.000 Beschlagnahmungen illegaler Wildartenprodukte gemeldet. Also auch das gehört alles zu diesem Komplex Wildartenkriminalität. Aber nochmal, wenn wir von Artenschutzkriminalität sprechen in Deutschland, dann meinen wir eben, wenn es um geschützte Arten geht und illegale Handlungen gegen diese Arten vorgenommen werden. Das kann die Tötung sein, das kann aber auch die Verletzung sein, auch allein das Fangen von geschützten Arten ist auch verboten und trotzdem findet es in Deutschland statt.
Das finde ich auch nochmal spannend, dass auch das Fangen dazu gehört. Das war mir jetzt auch gar nicht klar, dass das auch schon dazu gehört. Und das passiert tatsächlich auch in Deutschland, dass Arten gefangen werden, obwohl sie.
Genau, also es gibt eine lange Liste von sogenannten strengen oder besonders geschützten Arten. Die sind nach Bundesnaturschutzgesetz geschützt. Und da ist auch geregelt, dass eben sie nicht erheblich gestört werden dürfen, sie nicht gefangen werden dürfen, nicht verletzt werden dürfen. Und deswegen ist das Spektrum von Artenschutzkriminalität auch ganz verschieden. Also es gibt zum Beispiel illegalen Fang von Singvögeln. Es werden Singvögel illegal gehalten, es werden Eier aus den Nesten genommen und gibt einen Schwarzmarkt mit diesen Eiern. Es gibt Vergiftungen von Greifvögeln, es gibt illegale Fallen, mit denen Greifvögel gefangen werden. Und klar, der WWF engagiert sich ja insbesondere für den Schutz der großen Beutegreifer, also Luchs und Wolf. Und auch hier werden immer wieder illegal Tiere getötet. Vielleicht noch so ein paar Zahlen. Es gibt eine Zusammenstellung, es gibt das Komitee gegen den Greifvogelmord und die versuchen seit Jahren, diese Fälle aufzulisten. Und die haben zwischen 2005 und jetzt 2021 allein 1500 Fälle von illegaler Greifvogelverfolgung in Deutschland dokumentiert. Wenn wir uns den Wolf angucken, da sind seit der Rückkehr im Jahr 2000 sind 70 Fälle bekannt geworden von illegalen Tötungen. Beim Luchs sind es allein in Bayern 8 Fälle. Und natürlich ist das hier aber, befinden wir uns in einem Bereich, wo es ein großes Dunkelfeld gibt. Also das heißt, viele von diesen Taten werden überhaupt nicht bekannt, geschweige denn aufgeklärt.
Danke dir. Wie wird denn, also es ist wahrscheinlich von Fall zu Fall unterschiedlich, aber kann man sagen, wie solche Straftaten geahndet werden? Also gibt es da Geldstrafen oder wie sieht das aus?
Also ein Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz kann mit bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe oder hohen Geldstrafen bis zu 50.000 Euro belegt werden. Allerdings zeigt sich, dass dieses Strafmaß bislang tatsächlich nur in den seltensten Fällen überhaupt verhängt wurde. Nochmal zu den Greifvögeln vielleicht beispielhaft. Da gibt es auch eine Veröffentlichung, die Fälle, die bis 2015 bekannt geworden sind. Das waren so 1100 Fälle. Und von diesen Fällen wurden ja nicht mal 100 aufgeklärt. Und von diesen 100 Aufgeklärten gab es 42 Verurteilungen bzw. Strafbefehle. Und in den allermeisten Fällen sind das aber relativ geringe Geldstrafen, also von 600 mal bis zu 5.000 Euro vielleicht. Aber das heißt, dieses Strafmaß, was nach Bundesnaturschutzgesetz eigentlich möglich ist, das wird wirklich nur in ganz, ganz wenigen Fällen werden die Täter, wie gesagt, entweder überhaupt erstmal gefasst, geschweige dann verurteilt.
Okay, das heißt, die Strafen sind sozusagen auch nicht wirklich abschreckend, beziehungsweise weil sie auch nicht durchgeführt oder umgesetzt werden oder angewandt werden. Aber worauf ich nochmal gerne zurückkommen würde, wären die Tierarten. Du hast jetzt ja schon von Greifvögeln gesprochen, aber gibt es Tierarten in Deutschland, die besonders von der Artenschutzkriminalität betroffen sind und vielleicht auch deren Bestand bedroht ist, weil es Wilderei gibt?
Ja, ich sagte ja schon, die Greifvögel nehmen da eine wichtige Rolle ein. Also da sind vor allen Dingen Bussarde, Falken, Milane. Stefan, du ergänzt mich gern, du bist ja selbst auch Falkner. Aber die sind wirklich am meisten davon betroffen. Und aber auch Biber, Fischotter, die werden auch immer wieder illegal getötet. Weil du fragst, wie ist das bestandsgefährdend? Beim Luchs machen wir uns da schon Sorgen, also schwerpunktmäßig, vor allen Dingen in Bayern ist das Thema Wilderei beim Luchs wirklich ein Thema, wo wir denken oder wo die Daten darauf hinweisen, dass diese illegale Verfolgung wirklich dazu beiträgt, dass der Bestand sich nur sehr langsam tatsächlich entwickelt, sehr langsam wächst. Es gab da sogar mal eine Modellierung vor ein paar Jahren vom IZW, Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierkunde und von der Uni Freiburg. Die haben mal versucht, das zu modellieren, zu gucken, welche Daten sind denn eigentlich verfügbar zur Verbreitung vom Luchs in Bayern, und wie lässt sich die Populationsentwicklung eigentlich erklären? Und die kamen zu dem Schluss, dass rund ein Fünftel, also 20% der Luchse im Bayern halt auf ungeklärte Weise im Prinzip verschwinden und es nicht klar ist, wie verschwinden die. Aber Wilderei, illegale Tötung ist eine mögliche Erklärung, wieso diese Luchse auf einmal nicht mehr auftauchen. Und es ist auch nicht nur ein deutsches Problem, auch wenn wir über die Ländergrenze gucken, nach Tschechien ist das auch ein Problem. Also da ist bekannt, dass auch immer wieder Luchse getötet werden.
Danke für die Einführung, die Artenschutzkriminalität. Samantha, waren dazu jetzt noch Fragen?
Ja, da hätten wir direkt auch mal zwei Fragen noch zu. Und zwar, könnte eine Taskforce gegen Wildtierfang und Schmuggel wie im Koalitionsvertrag vereinbart die Funktion Deutschlands als Drehscheibe für den weltweiten Artenschmuggel maßgeblich eindämmen? Also eine Einrichtung einer Taskforce.
Ich kann das ja vielleicht für den nationalen Kontext beantworten. Vielleicht, Stefan, hast du auch Gedanken dazu. Also eine Taskforce, ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Verbesserungs- und Nachholbedarf, was die ganze Reihe der Strafverfolgungskette angeht. Also es ist eine Straftat, das hatte ich ja gerade schon gesagt, aber die wenigsten Fälle werden wirklich aufgeklärt. Das hat verschiedene Ursachen. Also zum einen ist das natürlich einfach, mit wie viel Nachdruck wird diesen Fällen nachgegangen, das ist natürlich eine Kapazitätsfrage. Dann ist es aber auch eine Frage, man muss ehrlicherweise sagen, diese Verbrechen finden ja häufig im Dunkeln statt. Also man spricht davon einem Kontrolldelikt, also sie werden nur zutage gefördert, wenn Kontrollen stattfinden. Und wenn aber nicht genug Kapazitäten sind, eben bei den ermittelnden Behörden auch diese Fälle wirklich diesen mit Nachdruck nachzugehen, dann werden die Fälle einfach nicht aufgedeckt. Also ich denke, hier ist großer Bedarf. Es hat sich auch gezeigt, dass überhaupt erstmal ein Bewusstsein für diese Straftaten, Bewusstsein für Wilderei, dass das gar nicht da ist. Also viele denken vielleicht auch, Wilderei ist ein Kavaliersdelikt, wissen gar nicht, dass das eine Straftat ist. Auch hier ist also Weiterbildung in der Justiz und sind ganz entscheidend. Genau, um vielleicht mal so zwei Punkte zu nennen. Und so eine Taskforce, wie die auch aussehen kann, es gibt in manchen Bundesländern, es gab zum Beispiel in NRW, gab es eine Stabsstelle Umweltkriminalität beim Umweltministerium. Das war sehr hilfreich, dass man wirklich Kompetenzen bündelt und Netzwerke schafft, um diese Straftaten, um den besser nachgehen zu können. Und das hat Erfolg auf jeden Fall gezeigt. Insofern, klar, ich würde es auf jeden Fall begrüßen, wenn auch hier die Bundesregierung Schritte einleitet, dass im Prinzip Umweltkriminalität, Naturschutzkriminalität, Wilderei wirklich als ernstes Delikt anerkannt wird, als ernste Straftat und dem auch besser nachgegangen wird.
Gut. Stefan, von dir noch was oder sollen wir zum nächsten rüber switchen?
Nö, gerne auch einen Satz von mir, weil Moritz, du hast das ja angesprochen. Als Falkner habe ich natürlich ein großes Interesse, was den Greifvogelschutz angeht. Ja. Aber da wird es unheimlich schwierig, wenn ich jetzt gerade an diese Fälle denke von Taubenzüchtern oder Hühnerhaltern, die gezielt Locktauben quasi vergiften, die dann von Wanderfalke oder Habicht gefangen werden und dann durch die Aufnahme dieses Giftes diese Vögel dann jämmerlich sterben. Da wird man wahrscheinlich ganz, ganz wenig gegen tun können, weil solange dieser Konflikt zwischen Mensch und Wildtier besteht und Leute irgendwo denken, sie müssen da ihr Eigentum schützen vor Habicht oder Wanderfalke, wird es ganz, ganz schwierig sein, die dann auch zu überführen, weil den toten Vogel alleine zu finden, ist schon sehr, sehr schwierig.
Ja, kein einfaches Thema auf jeden Fall. So, wenn das Fangen von Wildtieren auch zur Wildtierkriminalität gehört, zählt dann das Verpaaren von Wölfen mit Hunden, um illegale Wolfshunde zu züchten, ebenfalls zur Artenschutzkriminalität?
Das ist eine sehr spezielle Frage. Also das Verpaaren, das würde ja erstmal voraussetzen, dass man einen Wolf in Gewahrsam nimmt. Das heißt, dass man ihm nachgestellt hat. Das wäre schon eine Straftat. Also man darf ja den geschützten Tieren nicht nachstellen. Wenn man seinen Hund im Wolfsgebiet frei rumlaufen lässt, mit dem Ziel, dass er sich mit einem Wolf verpaart, dann ja, ist das ist eine Spezialfrage. Dann würde ich jetzt erstmal nicht sagen, dass das eine Straftat ist. Bin aber auch kein Jurist und Rechtsexperte. Kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht zu sagen.
Ich glaube auch, dass so eine Hybridisierung eigentlich in niemandes Interesse sein kann. Ja, dass wir dann hinterher Wolfs-Hunde-Hybriden in der freien Natur unterwegs haben, glaube ich nicht ernsthaft, dass das die Idee sein sollte.
Genau, wir haben jetzt ja schon über geschützte Arten gesprochen und die Wilderei in dem Kontext. Und dann würde ich jetzt gerne, Stefan, mit dir über die Jagdwilderei sprechen, dass du einmal erklärst, was das ist und wie sich das von der Artenschutzkriminalität abgrenzt.
Also wenn von Wilderei, Jagdwilderei gesprochen wird, dann versuche ich das ganz gerne immer so zu erklären. Jagd ist Einkaufen, Wilderei ist Ladendiebstahl. Also Jagd ist stark reglementiert und legal. Jagdwilderei ist eben eine illegale Handlung, die illegale Tötung von Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, im Unterschied zu den Tierarten, die dem Naturschutzrecht unterliegen. Jagdwilderei ist aber auch beispielsweise, gerade die Jahreszeit jetzt ist ja prädestiniert dafür, zum Beispiel die Mitnahme von Jungwild. Denkt da jetzt gerade beispielsweise an die vielen hunderte junge Feldhasen, die gerade vermeintlich schutzbedürftig eingesammelt werden und dann hinterher bei Tierärzten oder Tierheimen landen. Ganz, ganz schwierig, gerade jetzt um die Jahreszeit. Aber auch Jagdwilderei ist zum Beispiel die Mitnahme von Unfallwild. Ja, ich habe jetzt einen Unfall mit einem Stück Rehwild und würde jetzt dieses Stück Rehwild dann mitnehmen, dann wäre auch das bereits Jagdwilderei.
Ah, okay, das war mir auch nicht bewusst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Straßenrand, also nicht, dass ich es machen würde, aber einen schönen Fuchs sehe und denke, den könnte ich privat mir irgendwo hinlegen. Das ist ja auch Jagdwilderei.
Das wäre schon Wilderei, genau.
Okay, ja, das ist gut zu wissen. Kannst du nochmal generell auf die Motivation dahinter eingehen? Weil, also man findet es vielleicht jetzt interessant oder möchte ein Haustier haben, nimmt dann Hasen mit. Aber gibt es auch so eine Motivation wie Nahrungsbeschaffung zum Beispiel, dass man sagt, ich muss jagen, um mich zu ernähren? Oder was ist so die häufigste Motivation?
Was die häufigste Motivation ist, ist, glaube ich, schwierig festzustellen. Also die Motivation ist, glaube ich, sehr vielschichtig. Dahinter mag stecken, dass man Fleisch beschaffen möchte, aber auch, sagen wir mal, irgendwo der Thrill, eine Mutprobe von Jugendlichen zum Beispiel ist sicherlich ein Thema. Generell eine kriminelle Energie, ja, aber oftmals auch einfach eine Form von Unwissenheit, zum Beispiel fehlendes Verständnis für Wildbiologie. So werden dann zum Beispiel aus Jungtieren Waisen, ja, indem zum falschen Zeitpunkt ein zur Aufzucht notwendiges Elterntier der Natur entnommen wird und das beispielsweise das gerade irgendwo Jungtiere zu versorgen hat. Aber auch sicherlich Unkenntnis über rechtliche Bestimmungen. Ich denke da Mensch-Tier-Konflikte zum Beispiel, der Fuchs oder der Dachs im Garten, die Kaninchen im Gemüsebeet oder der Marder im Auto, wo es dann oft dazu führt, dass mit illegalem Fanggerät, illegalen Fallen, selbstgebauten Fallen, die alles andere als tierschutzkonform sind, dann eben versucht wird, sich diese Probleme zu entledigen. Ja, was dann eben auch Wilderei darstellt.
Ja, ich wollte auch nochmal auf diesen, wie in den Medien gerade für Polizistenmord eingehen, weil dort war es ja so, dass quasi nicht jetzt nur ein Waschbär mitgenommen wurde, sondern dass wirklich sehr viele Tiere, sehr viel Wild geschossen wurde. Zählt das auch zur Jagdwilderei und kommt sowas häufiger vor?
Also der Fall von Krusel, den du da ansprichst, Leonie, der ist an krimineller Energie ja gar nicht mehr zu überbieten. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Sonderfall, den wir das erste Mal in dieser Bedeutung in Deutschland haben, dass da dann auch noch zwei junge Polizisten sterben mussten, macht diese Tat völlig unglaublich. Es gab im Jagdjahr 2020, 2021 insgesamt 1080 registrierte oder gemeldete Fälle von Wilderei in Deutschland. Wobei so ein Fall wie Krusel da mit Sicherheit die absolute Ausnahme darstellt.
Okay, das heißt sozusagen, Jagdwilderei passiert in der Regel auch aus Unwissenheit oder?
Sicherlich nicht in dieser schon gewerbsmäßigen Form, wie der Fall in Krusel das darstellt.
Und wie sieht das strafrechtlich aus? Was muss man da befürchten? Also wenn man jetzt von diesem Extremfall absieht, wenn man jetzt Tiere mitnimmt, die dem Jagdgesetz unterliegen?
Die Strafen sind für Wilderei auch drakonisch, kommt ganz drauf an, ob das jetzt ein schwerer Fall von Wilderei ist, dann sind 5 Jahre Haft da vorgesehen. Bei weniger schweren Fällen von Wilderei kann es auch eine Geldstrafe sein, ähnlich wie bei Verstößen gegen das Naturschutzgesetz.
Ich hatte gesehen, es sind jetzt einige Fragen reingekommen. Samantha, passt da gerade noch was hierzu, zu dem Thema?
Vielleicht noch ganz kurz die letzte eine zum Fall Krusel direkt. Weiß man eigentlich wirklich mehr, ob diese Verbrecher nicht auch Luchs, Wolf und Wildkatze in Rheinland-Pfalz gewildert haben oder hatten?
Meines Wissens erstreckte sich deren Motivation vor allem auf Schalenwildarten, also Rehwild, Rotwild und Dammwild, um es dann hinterher auch verkaufen zu können. Ich wüsste jetzt nicht, dass da auch Wildkatze oder Luchs gewildert worden wären.
Okay, und noch eine kurze.
Die Ermittlungen laufen ja auch aktuell, also auf absoluten Hochtouren. Da kommen quasi täglich neue Informationen. Aber da hätte ich jetzt noch nichts zugehört.
Okay, noch eine kurze Nachfrage zu dem Fuchs, den wir vorhin am Straßenrand uns vorgestellt haben. Wenn man den da antrifft, der sich quasi verletzt hat oder sonst was, und darf man ihn dann nicht zum Tierarzt bringen?
Den verletzten Fuchs. Was soll der Tierarzt mit dem verletzten Fuchs machen? Ernsthaft, es geht hier um ein Wildtier, das in absolute Panik verfällt, wenn es dann in Menschenhand kommt. Der verletzte Fuchs am Straßenrand, da ist es sicherlich sinnvoller, man ruft die Polizei, die wiederum dann den Jagdausübungsberechtigten hinzuzieht, um dieses Leiden möglichst schnell und tierschutzkonform zu beenden. Eine Operation dann hinterher an einem Wildtier, das dann in quasi Gefangenschaft gehalten werden muss, bis es dann vielleicht wieder gesundet oder auch nicht, halte ich aus tierschutzrechtlichen Aspekten für unglaublich schwierig in der Beurteilung.
Da wollte ich auch noch einmal kurz nachhaken. Das heißt, wenn du, also jetzt abgesehen von deiner Meinung, ob man das Tier mitnehmen sollte oder nicht, aber ist es schon eine Straftat, wenn ich ein verletztes Wildtier quasi aus der Natur entnehme? Muss ich da mit Konsequenzen rechnen?
Ohne Information an den zuständigen Jagdausübungsberechtigten wäre es tatsächlich Wilderei, ja, richtig.
Okay, das ist ja auch nochmal wichtig zu wissen. Aber dann ist natürlich die Frage, wer kontrolliert das in Deutschland, ne? Also wer würde dich zur Rechenschaft ziehen? Kannst du da noch was zu sagen, wer quasi ja, die Jagd kontrolliert oder auch die Wilderei? Wer
ist ja, das ist eben genau der Punkt, dass auch, sagen wir mal, dieser junge mitgenommene Feldhase ja selten angezeigt wird. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, welcher Revierpächter dann jemanden in seiner Unkenntnis und in seiner Tierliebe, vermeintlichen Tierliebe, auch wenn er genau das Gegenteil damit erreicht, tatsächlich wegen der Wilderei anzeigen würde. Also ja, klar, da ist natürlich auch seitens der Jäger ein hohes Verständnis für denjenigen, der meint, er muss helfen, klar.
Okay, ja, wir haben jetzt eigentlich schon viel über auch das Strafmaß gesprochen. Also was mir noch nicht immer ganz klar ist, ist halt diese Überprüfung. Aber ich denke, das ist auch generell das Problem von Wilderei. Wir haben jetzt auch schon häufig gesagt, dass es im Dunkeln bleibt. Wer wäre denn theoretisch, wenn ich jetzt einen Fall beobachte von Wilderei, wer wäre da ein Ansprechpartner? Vielleicht auch Moritz an dich. Also wie funktioniert das? An wen müsste ich mich wenden? Wer würde da eingreifen?
Also im Zweifelfall ist natürlich die Polizei die richtige Anlaufstelle, die Polizei zu informieren. Die weiß dann auch, wie man den zuständigen Jagdausübungsberechtigten rauskriegt oder der dann informiert werden muss. Insofern, Polizei ist auf jeden Fall der richtige Weg. Wenn es um geschützte Arten geht, da hat der WWF vor einigen Jahren auch einen Wildereinotruf eingerichtet, dass man also auch solche Fälle dann anonym melden kann, weil natürlich kann es auch sein, dass manch einer anonym bleiben möchte, weil das sind, wenn Tiere getötet werden, da sind Waffen im Einsatz, das kann natürlich für einen persönlich auch gefährlich werden, vollstes Verständnis. Deswegen gibt es eben durch diesen Wildereinotruf die Möglichkeit, solche Fälle auch anonym zu melden. Auch die Kollegen vom Landesbund für Vogelschutz und der Gregor-Louis-Soder-Stiftung in Bayern, die haben ein Projekt Tatort Natur, wo sie auch die Möglichkeit bieten, dass solche Fälle dort gemeldet werden. Denn tatsächlich die Meldung und die Dokumentation dieser Fälle, damit fängt es ja eigentlich schon an. Wir wissen gar nicht so, wie das Ausmaß tatsächlich ist, ne? Also es gibt diese 1000 noch was Fälle, die in der Polizeistatistik auftauchen von Jagdwilderei. Aber die Bundesländer, die nehmen die Fälle von Artenschutzkriminalität unterschiedlich auf. Es gibt da keine zentrale Dokumentation. Und das ist eigentlich schon, da fängt es schon an. Wir wissen gar nicht, wie groß ist dieses Problem eigentlich, wie groß ist das Ausmaß.
Genau. Ja, wir kennen wahrscheinlich tatsächlich echt nur die absolute Spitze des Eisberges, das ist vollkommen richtig. Also selbst für mich als Jäger in meinem eigenen Revier ist es ja auch nur ein Zufallsfund, wenn ich feststelle, dass da zum Beispiel jemand Schlingen stellt an irgendeiner Stelle.
Für mich ist das natürlich, also weil ich jetzt gar nichts mit der Jagd zu tun habe, schwer vorstellbar, dass es in Deutschland wirklich noch Menschen gibt, die so Schlingen auslegen. Können wir vielleicht nochmal darauf eingehen, was das für Menschen sind oder warum, also wie kommt jemand dazu, jetzt Schlingen auszulegen, um bestimmte Tiere zu fangen? Ist es, weil sozusagen die Waffe fehlt oder,
also? Das ist, ja, mit Sicherheit, weil A, die Waffe fehlt. Ich kann aus dem eigenen Fall berichten, der liegt jetzt schon viele Jahre zurück in einem Revier, in dem ich früher gejagt habe. Da tauchten auf einmal Schlingen auf, weil ein Schrebergartenbesitzer sich ob der Kaninchen in seinem Gemüsebeet gestört fühlte. Der fing auf diese Art dann eben plötzlich an, Kaninchen zu fangen und hat die unseres Wissens hinterher auch selber verwertet. Ja, also das ist zum einen mal das Kaninchen, das ihm seine Mohrrüben da weggefuttert hat, aber zum anderen war es dann eben auch die Fleischbeschaffung.
Wir reden jetzt ja auch häufig von Menschen jetzt im Kontext der Wilderei, die keine Jäger sind, aber man hört natürlich schon in den Medien, und es ist auch ein Vorurteil, dass teilweise Wilderer quasi aus der Jagdszene kommen. Stefan, wie begegnest du diesem Vorurteil oder dieser Anschuldigung? Also wie geht ihr als Jagdverband auch damit um?
Wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, Wilderei ist Ladendiebstahl. Das heißt, ich nehme jemanden etwas weg und das können wir natürlich nicht tolerieren oder in irgendeiner Weise gutheißen und lehnen das natürlich auch mit allem Nachdruck ab. Eine unregulierte Form der Jagd ist für niemanden gut, ist weder für Wildtiere gut, noch für die Jäger selber, ja, weil das natürlich dann die Jagd in einem völlig falschen Licht dastehen lässt.
Okay, danke dafür. Ich würde sagen, jetzt schauen wir nochmal, ob Teilnehmerinnen noch Fragen an unsere Experten haben.
Da haben wir auf jeden Fall noch einiges. An Stefan. Seit 2015 ist in Luxemburg die Fuchsjagd verboten. Umweltministerin Dieschburg, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, wahrscheinlich nicht, bestätigte, dass es nach 7 Jahren keine Indizien für eine Zunahme der Population der Füchse in Luxemburg gäbe. Im Gegenteil, das Monitoring deutet auf einen stabilen, gleichbleibenden Bestand hin. Luxemburg könnte doch in puncto Fuchsjagd ein Modell für Deutschland sein, da es für die Bejagung keinen vernünftigen Grund gibt. Wie sieht dies Stefan Wunderlich?
Dem kann ich so nicht beipflichten. Erstens mal ist es für meine Begriffe sehr an den Haaren herbeigezogen, die Situation in Luxemburg jetzt mit der in Deutschland vergleichen zu wollen. Ganz einfach Beispiel, wir treten für die Fuchsjagd ein, zum Beispiel zum Bodenbrüterschutz, was in Luxemburg in der Form nie die große Rolle gespielt hat. Artenschutzprojekte zum Schutz von Kiebitz, Rebhuhn oder auch Brachvogel kommen ohne eine intensive Prädatorenbejagung einfach schlichtweg nicht aus, ja, weil rein nur immer den Blick auf den Lebensraum zu richten reicht nicht. Da gibt's einen ganz schönen Satz: Erst kommt nicht gefressen werden und dann erst schöner wohnen. Ja, also es ist ganz wichtig eben, dass wir dieses Regulativ des Prädatorenmanagements einfach auch haben und weiterhin nutzen können.
Okay, danke Stefan. Dann, wie steht ihr zur Einführung von praktischen Kontrollen vor Ort durch geschulte Polizisten zusammen mit der Jagdbehörde im Bereich der Jagd?
Die gibt es. Also als Jagdscheininhaber bist du mehr als gläsern und transparent. Also ich muss als Jagdscheininhaber, der über Waffen verfügt, jederzeit damit rechnen, zum Beispiel völlig verdachtsunabhängig bei mir zu Hause kontrolliert zu werden. Ja, auch die Aufbewahrung meiner Jagdwaffen oder auch der Transport meiner Jagdwaffen, wenn ich von zu Hause ins Revier fahre, ist stark reglementiert. Wahrscheinlich kaum wie bei einer anderen Bevölkerungsgruppe.
Okay, zum Thema Jagdschein haben wir da auch noch direkt was. Wie steht ihr zu beispielsweise dem Thema Nachschulung, Nachprüfung beim Jagdscheininhaber alle 10 Jahre?
Die Frage meint, nach 10 Jahren quasi nochmal eine neue machen müssen. Also ich denke, dass die Überprüfung, die durch bei der Jagdscheinverlängerung spätestens nach 3 Jahren ansteht, halte ich für vollkommen ausreichend.
Alles klar. Ich schaue gerade mal. In einem unserer Forschungsprojekte an Rehen wurden 20% unserer besenderten Rehe gewildert. Laut Angaben des Jagdpächters war der Täter bekannt. Ein Jäger mit persönlichen Problemen. Wie verbreitet ist es, dass sich Jäger noch immer gegenseitig decken? Sie ja auch Wolf.
Ist nur spekulativ zu beantworten, glaube ich, wie verbreitet dieses Phänomen ist. Und ich glaube auch nicht, dass es ein ernsthaftes, wirklich ernsthaftes Problem darstellt oder den Großteil der Jägerschaft in Deutschland betreffen würde.
Da würde ich nochmal gerne nachhaken, weil mich das auch noch interessiert. Was macht denn der Deutsche Jagdverband, um quasi dem vorzubeugen, dass bestimmte Menschen Jäger werden oder es Fälle von Wilderei gibt in der Jägerschaft? Gibt es da Gespräche oder ja, also wie wird das sozusagen intern geregelt?
Na, wir können ja letzten Endes nur aufklären. Mehr Handlungshandhabe haben wir ja überhaupt gar nicht, als eben viel, viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Denkt da jetzt gerade zum Beispiel zum Thema Junghase jetzt um die Jahreszeit, dass man dann eben darüber aufklärt, was passiert, wenn ich jetzt so einen Junghasen hier aufsammeln und mit nach Hause nehme. Aber ansonsten, sagen wir mal, eine Überprüfung der Zuverlässigkeit ist Sache der Behörden. Das kann nicht die Sache eines Verbandes sein.
Okay, ja, danke dir.
Was können die Grundstückseigentümer, Jagdgenossen zur Vermeidung der Wilderei beitragen?
Als Grundstückseigentümer, der sich auf der Fläche auch aufhält, wenn ich dann eben feststelle, hier gibt es so einen Verdachtsmoment der Wilderei, ist es ganz wichtig, den zuständigen Jagdausübungsberechtigten zu informieren oder dann eben die Strafverfolgungsbehörden, wie in dem Fall dann die Polizei. Dazu würde ich auch immer raten, wenn es ums Thema Wilderei geht, wie Moritz vorhin auch schon sagte, sobald da natürlich irgendwie der Verdacht von Schusswaffen mit reinkommt, wird es gefährlich. Also da bleibt nur der Gang zur Polizei.
Gut, vielleicht noch so generell, wie kann ich einem vermeintlichen Wilderer begegnen? Jemand hatte mal den Fall eines Jägers, das er selbst erlebt hatte, der mir erzählte, dass er den Luchs schon 5-mal fixiert hatte im Zielfernrohr. Und er würde jetzt gerne wissen, wie er als Biologe und Nicht-Polizist in einem solchen Fall handeln sollte oder was man da tun kann.
Ich habe die Frage wahrscheinlich nicht ganz verstanden. Da ist ein betroffener Jäger, der mehrfach auf einen Luchs gezielt hat.
Genau, und er hat das, also unser Teilnehmer hat das wahrscheinlich mitbekommen und die haben darüber geredet und er hat sozusagen den Verdacht der Wilderei. Kann man da überhaupt was machen?
Ja, dann bleibt ihm tatsächlich nur der Gang auch zur Polizei und diesen Vorgang anzuzeigen. Wobei ich glaube, das verdammt schwer ist, jetzt wirklich zu dokumentieren, dass da ein Jäger vorgeblich 5-mal auf einen Luchs gezielt hat.
Das merken wir tatsächlich auch. Ich sprach ja von einem Wilderei-Notruf, der Wilderei-Hotline. Genau für solche Fälle ist das eigentlich auch eingerichtet, ne, dass man eben anonym sonst auch Sachen melden kann. Vor allen Dingen auch, wenn man vielleicht eine direkte Betroffenheit hat, die Person direkt kennt. Aber da sehen wir auch, dass es ganz schwierig ist, in diesen Fällen natürlich auch Indizien, geschweige denn Beweise zu bekommen für die Strafverfolgungsbehörden, dann nur vom Hörensagen, damit das reicht noch nicht für einen Anfangsverdacht, um dann wirklich Ermittlungen einzuleiten gegen diese Person. Ne? Ich glaube, hier muss man ganz vorsichtig sein, dass man zum einen natürlich jetzt keine Person oder Personengruppen in Generalverdacht nimmt, aber auf der anderen Seite natürlich auch zeigt durch polizeiliche Präsenz oder eben auch durch erfolgreiche Strafverfolgung in einzelnen Präzedenzfällen, dass Wilderei tatsächlich eine Straftat ist und dass dem auch nachgegangen wird.
Ja, ich glaube, das ist mal vollkommen beieinander.
Ja, danke, ihr beiden. Nochmal eine Nachfrage zum Thema Jagdschein. Der Nachschulung, also keine neue Abnahme, sondern auch noch eine Nachschulung. Ob das nicht sinnvoll wäre, verpflichtende wildbiologische Nachschulung anzubieten? Die Erkenntnisse zur Biologie ändern sich und dem Teilnehmer begegnen immer wieder sehr alte Meinungen über Wildtiere, die dann eine Bejagung rechtfertigen sollen.
Na, diese Möglichkeit der Fortbildung, die gibt es ja. Die wird auf Länderebene natürlich angeboten. Die bieten auch wir an. Aber sie sind natürlich freiwillig und die Frage ist natürlich immer, wie hoch ist die Akzeptanz, wie attraktiv sind solche Fortbildungsmaßnahmen. Aber ich glaube, dass man da über die Regelung freiwillig Jagdscheininhaber zu motivieren, an solcher Art Fortbildung teilzunehmen, schon eine ganze Menge Leute erreicht, gerade unter der jüngeren Jägergeneration, die da jetzt im Moment entsteht.
Gut, das wär's von den Fragen soweit.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über Wilderei an sich gesprochen, also jetzt nicht unbedingt von geschützten Arten. Und ich würde gerne nochmal Moritz dir das Wort geben, dass du noch einmal zusammenfasst, was wir in Zukunft brauchen, um die Wilderei bzw. die Artenschutzkriminalität in Deutschland zu reduzieren. Also wie können wir das verhindern, dass weiterhin Tiere in Deutschland, die unter Artenschutz stehen, besonders gewildert werden?
Ja, also ich denke, es braucht zum einen natürlich eine bessere Prävention. Das heißt, dass es erst gar nicht zu solchen Fällen kommt. Und auf der anderen Seite aber auch eine bessere Strafverfolgung. Was meine ich unter Prävention? Stefan hat ja schon angesprochen, häufig stecken hinter diesen Taten Mensch-Wildtier-Konflikte auch. Das heißt, es gibt Motive. Es gibt Menschen, die mögen die geschützte Arten nicht. Die sehen sie möglicherweise als Konkurrenten. Das heißt, deshalb werden Luchse, Wölfe, Greifvögel getötet. Und vielleicht auch, weil sich die Täter nicht richtig einbezogen fühlen in das Management, in den Schutz dieser Arten. Und deswegen braucht sie, glaube ich, einen stärkeren gesellschaftlichen Dialog. Das heißt, es braucht auch runde Tische, wo Landnutzer, Tierhalter, Naturschützer und Politik gemeinsam an einen Tisch kommen und möglicherweise konstruktiven Dialog einfach schaffen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan. Es gibt einfach klassische Konflikte zwischen Landnutzung und Naturschutz. Aber ich glaube, hier ist auf jeden Fall noch viel Potenzial, dass wir viel stärker in den Dialog treten zwischen Naturschutz, Tierschutz, Landnutzung, Jagd etc. Also das so vielleicht zum Thema Prävention. Und dann, denke ich, ist in der ganzen Kette der Strafverfolgung ist wirklich noch Verbesserungsbedarf. Ich sprach schon über Dokumentation. Es braucht eine einheitliche und bessere Dokumentation der Fälle, dass wir überhaupt wissen, wie ist das Ausmaß dieser Fälle. Dann ein wichtiger Punkt ist auch, ich habe es auch im Chat gesehen, ist das Thema Verbesserung der personellen Ausstattung bei den zuständigen Behörden. Also es braucht sowohl entsprechende Kapazitäten bei den Strafverfolgungsbehörden, auch bei den Naturschutzbehörden, die für das Thema zuständig sind und ganz wichtig, die sich mit diesem Thema auch auskennen. Das heißt, da braucht es eine gute Qualifizierung, biologische Kenntnisse, Weiterbildungen, sowas braucht es. Dann ist sicherlich auch noch wichtig, eine bessere Koordinierung zwischen den Naturschutz- und Strafverfolgungsbehörden. Ich sagte vorhin schon das Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo es diese Stabsstelle Umweltkriminalität eben schon mal gab und wo sich gezeigt hat, ja, wenn man eben gemeinsam dieses Thema angeht, wenn sich die Expertinnen, Experten, Behördenmitarbeiter untereinander besser vernetzen und austauschen, dann kann man diesen Fällen auch gezielter nachgehen. Und schließlich braucht es, glaube ich, bei allen Beteiligten überhaupt erstmal das Bewusstsein dafür, dass Wilderei eben wirklich ein Problem vor unserer Haustür ist und dass es eine Straftat ist und dass hier mit entsprechendem Nachdruck eben nachgegangen werden muss.
Vielen Dank, Moritz. Und ja, dann sind wir jetzt auch schon am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank auch dir, Stefan, für den Einblick in die Jagd in Deutschland. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass hier Naturschutz und auch Jagdverband oder Jäger im Dialog sind und bleiben. Und vielen Dank auch an die Teilnehmerin für die spannenden Fragen. Das war auf jeden Fall sehr bereichernd. Ja, ich hoffe, Sie konnten einige spannende Informationen mitnehmen. Und bei weiteren Anliegen oder Fragen an die Gäste wenden Sie sich gerne an mich und ich leite das dann weiter. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind und wünsche einen guten Start ins Wochenende.